Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Herzlich willkommen, liebe Hörerfreunde, zu der heutigen Sendung in deutscher Sprache. Ich heiße Alex Sterescu und freue mich, dass Sie auch an diesem Samstag eingeschaltet haben. Gleich im Anschluss hören Sie Nachrichten und den Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Es geht dann weiter mit der Kulturchronik, dem Rezept der Woche und weiteren Höhepunkten. Bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Die Nachrichten bei RRI. Der rumänische Präsident Nicu Jordan hat die Entlassung der sozialdemokratischen Minister per Dekret bestätigt und zugleich neue Interimsminister ernannt. In einer Mitteilung kündigte er an, weiter als Vermittler aufzutreten. Für Montag hat er Gespräche mit den proeuropäischen Parteien PSD, PNL, USR, Ungarnverband sowie Vertretern nationaler Minderheiten einberufen. Thema sind unter anderem die Programme SAFE und der Aufbauplan PNRR. Einen Vorschlag für eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der ultranationalistischen AUR lehnt das Staatsoberhaupt ab. Zuvor hatte Ministerpräsident Ilie Bolojan die Rücktritte von 7 sozialdemokratischen Ministern zur Kenntnis genommen, nachdem deren Partei ihm die politische Unterstützung entzogen hatte. Die rumänische Außenministerin Oana Zoiu hat den russischen Botschafter in Bukarest einbestellt. Anlass sind Drohnenteile, die in der Nacht in Galaz nahe der Grenze zur Ukraine niedergegangen sind, nach einem neuen Angriff russischer Streitkräfte. Das Außenministerium bezeichnete den Vorfall als verantwortungslos und provokativ. Demnach sei der rumänische Luftraum verletzt und die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet worden. Einsatzkräfte sicherten die Trümmer, darunter auch Sprengkörper, und brachten sie aus dem Gebiet. Verletzt wurde niemand, es gab nur geringe Sachschäden. Vorsorglich wurden jedoch mehr als 200 Menschen evakuiert. Mehrere Dutzend Häuser stehen unter Beobachtung. Behörden sprechen vom schwerwiegendsten derartigen Vorfall in Rumänien seit Beginn des Ukraine-Krieges. In Nikosia ist ein informelles Treffen der Europäischen Union zu Ende gegangen. Präsident Nicu Jordan bekräftigte dabei die Unterstützung für die Ukraine und deren Annäherung an die Republik Moldau. Die EU beschloss ein Finanzpaket in Höhe von 90 Milliarden Euro für Kiew und verabschiedete ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung. Rumänien setzt sich zudem für einen größeren EU-Haushalt ein, insbesondere zur Finanzierung von Sicherheit, Landwirtschaft und regionaler Entwicklung. Rumänien hat den Rahmenvertrag für das europäische Finanzinstrument SAFE unterzeichnet. Ziel ist die Modernisierung der Armee und die Stärkung der heimischen Rüstungsindustrie. Laut dem zuständigen Koordinator Mihai Jurca sollen die nächsten Schritte rasch folgen, von der parlamentarischen Zustimmung bis hin zu konkreten Beschaffungsverträgen noch vor dem Sommer. Die Produktion könnte bereits im Herbst starten. 40 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl gibt es Entwarnung. Ein ähnlicher Unfall sei heute praktisch ausgeschlossen, erklärte die rumänische Atomaufsicht. Fortschritte in Technik, Kommunikation und internationaler Zusammenarbeit hätten die Sicherheit deutlich erhöht. Die Explosion im Jahr 1986 hatte weite Teile Europas radioaktiv belastet und Millionen Menschen betroffen. Die NATO stellt klar, kein Mitgliedstaat kann aus dem Bündnis ausgeschlossen oder suspendiert werden. Hintergrund sind Berichte, wonach das US-Verteidigungsministerium entsprechende Optionen prüft, nachdem Spanien eine Unterstützung der USA in einem möglichen Konflikt mit dem Iran abgelehnt hat. Ein NATO-Sprecher betonte, dass das Gründungsdokument lediglich den Beitritt neuer Mitglieder oder den freiwilligen Austritt eines Landes vorsieht. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez zeigte sich von den Berichten unbeeindruckt. Er unterstrich, dass das Engagement Madrids für die kollektive Verteidigung unbestritten sei. Laut Reuters erwägt Washington zudem, den Druck auf das Vereinigte Königreich zu erhöhen, etwa durch eine Neubewertung der Unterstützung für die britische Souveränität über die Falklandinseln im Südatlantik. Das Büro von Premierminister Keir Starmer wies dies zurück und erklärte, die britische Souveränität über die von Argentinien beanspruchten Inseln stehe nicht zur Debatte. Und zum Schluss das Wetter. Die Temperaturen steigen leicht, vor allem im Norden und im Zentrum Rumäniens. Es bleibt wechselhaft bei 14 bis 24 Grad. In Bukarest wurden um die Mittagszeit etwa 22 Grad Celsius gemessen. Soweit, meine Damen und Herren, unsere Meldungen.
Der Wochenspiegel.
Die größte Partei der Regierungskoalition in Bukarest, die PSD, hat am Donnerstag ihre Unterstützung für den liberalen Premierminister Ilie Bolojan offiziell entzogen. Ihre Minister sind geschlossen zurückgetreten. Die Sozialdemokraten waren mit den Liberalen, den Reformisten und den Vertretern der ungarischen und anderer Minderheiten vor 10 Monaten gemeinsam gestartet und hatten die schwierige Aufgabe übernommen, die wirtschaftliche Lage des Landes zu stabilisieren, geprägt von einem hohen Haushaltsdefizit und hoher Inflation. Die Antwort darauf lautete unpopuläre Sparmaßnahmen, auf die die Linken seit Monaten mit dem Finger zeigen. Letzte Woche haben sie dem Regierungschef scharfe Vorwürfe gemacht, unter anderem wegen der vermeintlichen Zerstörung der Wirtschaft und der sinkenden Kaufkraft, und ihren Verbleib in der Regierung an seinen Rücktritt geknüpft. Bolojan kündigte jedoch an, sein Amt weiter auszuüben, um die Stabilität der Regierung sicherzustellen. Die bisherigen Entscheidungen seien ja von allen Koalitionsparteien gemeinsam getragen worden, also auch von der PSD. Nach den Rücktritten der sozialdemokratischen Minister setzt der Regierungschef auf Interimsbesetzungen, um eine Blockade der Verwaltung zu vermeiden. Diese Lösung erfordert für die nächsten 45 Tage keine Bestätigung durch das Parlament. Die Regierung bleibt also in dieser Zeit voll handlungsfähig. Bolojan übernimmt persönlich das Energieministerium. Andere Schlüsselressorts wie Arbeit, Justiz, Gesundheit oder Verkehr gehen an Minister der in der Koalition verbleibenden Parteien über. Aus Zypern erklärte Staatspräsident Nikos Jordan, der Ton in der politischen Krise habe sich etwas beruhigt. Rumänien halte an seinem europäischen Kurs fest und habe 4 pro-westliche Parteien, die das sichern wollen. Für uns, sagte Nikos Jordan, sind OECD, das SAFE-Programm und die Wiederaufbaugelder aus Brüssel äußerst wichtig und darüber besteht auch Konsens. Die Institutionen funktionieren und in der einen oder anderen Form werde Rumänien seinen eingeschlagenen Weg fortsetzen, sagte Staatschef Nikos Jordan. Erwartet wird nun eine Woche intensiver Verhandlungen. Die Regierung bleibt zwar handlungsfähig, steht aber unter dem Druck eines möglichen Misstrauensantrags. Die einzige Reaktion der Sozialdemokraten nach den Ministerrücktritten kam in einer Mitteilung. Man sei bereit, an der Bildung einer neuen proeuropäischen Regierung mitzuwirken und einen politisch getragenen Premierminister oder auch einen Technokraten zu unterstützen, der auf die Probleme der Bürger eingeht. Bis dahin wollen die Sozialdemokraten im Parlament zumindest die nötigen Gesetze für EU-finanzierte Projekte unterstützen. Beim informellen Treffen des Europäischen Rates in Zypern hat Präsident Nikos Jordan erklärt, Wohlstand und Sicherheit Rumäniens hingen von einer starken und florierenden Europäischen Union ab. Ein zentrales Thema sei der künftige EU-Haushalt. Wir wollen ein ehrgeiziges, großes Budget, sagte Nikos Jordan und plädierte dafür, dass Mittel für Wettbewerbsfähigkeit auch Firmen aus weniger entwickelten Mitgliedstaaten zugutekommen. Er betonte zudem die Bedeutung der Kohäsionsfonds. Sie seien ein unverzichtbarer Bestandteil der gemeinsamen Solidarität. Gleichzeitig muss die Union in Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit investieren, eine starke gemeinsame Agrarpolitik sicherstellen sowie Konnektivität und Innovation fördern, mit besonderem Augenmerk auf unsere unmittelbare Nachbarschaft, so Präsident Dunn. Das Gesamtdefizit Rumäniens ist von 9,3% des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2024 auf 7,9% letztes Jahr gesunken. Das hat Premierminister Ilie Bolojan unter Berufung auf Eurostat-Daten mitgeteilt. Die Verringerung sei ein notwendiger Schritt zur Stabilisierung der Staatsfinanzen und kein Selbstzweck. Sie sei das Ergebnis von Ausgabenkürzungen, höheren Einnahmen und dem Einsatz von EU-Mitteln. Jeder Prozentpunkt weniger bedeute geringere Zinskosten und mehr Spielraum für Investitionen und öffentliche Dienstleistungen. Finanzminister Alexandru Nazare sprach von einem Zeichen fiskalischer Reife und wachsender wirtschaftlicher Glaubwürdigkeit. Dennoch bleibt Rumänien das Land mit dem höchsten Defizit in der Europäischen Union. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen seien daher nötig, so der Finanzminister. Am Montag ist am NATO-Sitz in Brüssel erstmals der Tag der rumänischen Industrie veranstaltet worden. Ziel der wirtschaftsdiplomatischen Initiative war es, die heimische Industrie zu präsentieren und Unternehmen den Zugang zu Einrichtungen der Allianz zu erleichtern. 20 rumänische Firmen haben Technologien aus der Luftverteidigung vorgestellt, vor allem Drohnen und Systeme zur Drohnenabwehr. Auch Programme für Cybersicherheit und Kommunikation wurden vorgestellt. Außenministerin Oana Țoiu sagte, Rumänien wolle vom steigenden Verteidigungsetat der Allianz profitieren und daraus wirtschaftliche Chancen schlagen und Arbeitsplätze im Land schaffen. Insgesamt stehen den Bündnispartnern rund 1,4 Billionen Dollar zur Verfügung. Der Goldhelm von Kozofenești und zwei dakische Goldarmreifen, die nach dem Diebstahl im vergangenen Jahr aus dem Drenz-Museum in Assen in den Niederlanden wiedergefunden wurden, sind in dieser Woche nach Rumänien zurückgebracht worden. Ein dritter Armreif fehlt weiterhin. Die Stücke wurden unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen ins Nationale Geschichtsmuseum in Bukarest gebracht und sind dort bis zum 3. Mai ausgestellt. Das rumänische Kulturministerium hatte im vergangenen Herbst mitgeteilt, dass es 5,7 Millionen Euro als Versicherungsentschädigung für die vier gestohlenen Kulturgüter erhalten habe. Nach der Rückführung von drei Objekten muss Rumänien nun einen Teil dieses Betrags an die Versicherung zurücküberweisen. In den Monaten nach dem Raub sind mehrere Personen festgenommen worden. Drei von ihnen stehen nun in den Niederlanden vor Gericht.
Sie hören Radio Rumänien International.
Kulturchronik.
Im Schuzu-Palast in Bukarest, dem Hauptsitz des Stadtmuseums, ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, die einen besonderen Blick auf die Anfänge der modernen rumänischen Keramik wirft. Unter dem Titel »Moderne rumänische Keramik aus der Sammlung des Museums Dr. Nicolae Minovici« werden Objekte gezeigt, die Tradition und künstlerische Erneuerung miteinander verbinden. Für die heutige Kulturchronik berichtete Ion Puican, ich heiße Alex Terescu. Rund 150 keramische Objekte, Schalen, Krüge, Vasen und dekorative Gefäße geben im Schuzu-Palast einen Einblick in die Entwicklung der rumänischen Keramikkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Stücke stammen aus der Sammlung des Arztes Nicolae Minovici, einer prägenden Persönlichkeit der rumänischen Medizingeschichte und zugleich leidenschaftlicher Sammler. Seine Kollektion umfasst etwa 1800 Keramikobjekte aus verschiedenen Regionen des Landes. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl davon und macht deutlich, wie stark sich traditionelle Formen mit neuen urbanen Einflüssen verbanden und so ein moderner nationaler Stil entstand. Die Kuratorin der Ausstellung, Madalina Manolache, erläutert das Konzept. In der Ausstellung Moderne Keramik aus der Sammlung des Museums Dr. Nicolae Minovic, die bis zum 7. Juni im Schutzupalast zu sehen ist, präsentieren wir rund 150 kunsthandwerkliche Keramikstücke. Sie stammen aus 4 Werkstätten und Fabriken, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf dem Gebiet Rumäniens tätig waren. Besucherinnen und Besucher können eine große Vielfalt dekorativ Keramik bewundern, von Tellern und Schalen bis hin zu Krügen, Vasen und Blumentöpfen. Die gezeigten Arbeiten stammen unter anderem aus den Werkstätten der königlichen Domänen in Perisch, Kronländereien Perisch, aus der Bukarester Werkstatt Troiza, aus dem Atelier des Keramikers Gheorghe Niculescu Mogos aus Băneasa, heute Teil von Bukarest, sowie aus der Fabrik der Brüder Tompa in Turda oder zu Deutsch Torenburg. Was diese Objekte besonders macht, ist das Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Die moderne Keramik ist direkt von der traditionellen inspiriert, sowohl in den Formen als auch im Dekor. Gleichzeitig ist gerade die Ornamentik das wichtigste Unterscheidungsmerkmal. Jede Werkstatt entwickelte ein eigenes ästhetisches Programm. Häufig sehen wir geometrische, florale oder auch Tiermotive, die teilweise direkt aus der Volkskeramik übernommen wurden. Dabei lassen sich unterschiedliche künstlerische Wege erkennen. Während einige Werkstätten traditionelle Muster weiterentwickelten, entfernten sich andere zunehmend davon und experimentierten mit geometrischen Strukturen, die teils fast an optische Kunst erinnern. Ein besonders interessantes Motiv ist die sogenannte Hora, ein Reigentanz, der in der Keramik symbolisch verarbeitet wurde, nicht nur als folkloristisches Element, sondern auch als Hinweis auf gesellschaftliche und nationale Einheit. Neben volkstümlich inspirierten Stücken sind auch anspruchsvoll gestaltete Einzelwerke zu sehen, darunter Objekte mit religiösen Darstellungen. Sie zeigen, wie breit das stilistische Spektrum der damaligen Keramikproduktion war. Bemerkenswert ist außerdem die Beteiligung bildender Künstler an der Gestaltung keramischer Objekte, ein Aspekt, der bislang wenig bekannt ist. In der Werkstatt Troiza arbeiteten auch bildende Künstler, die versuchten, das zu schaffen, was wir heute Produktdesign nennen würden. Besonders hervorzuheben sind Stücke von Camille Resu und Nora Steriadi. In der Ausstellung zeigen wir unter anderem Gefäße von Nora Steriadi sowie Teller mit Vogelmotiven von Camille Resu. Die Beiträge bildender Künstler im Bereich der dekorativen Künste sind bislang nur wenig erforscht. Gerade diese Verbindung von freier Kunst und angewandtem Design macht die Ausstellung auch aus heutiger Perspektive spannend. Am Ende aber ist es vor allem die sinnliche Wirkung der Objekte, die im Gedächtnis bleibt. Ihre Formen, Farben und Oberflächen. Wir glauben, dass unsere Ausstellung vor allem durch ihre visuelle Kraft überzeugt, durch die harmonischen Formen der Gefäße, die sorgfältig gewählten Farben und die faszinierende Glasur. Jede Werkstatt hat ihren eigenen Stil, der sich nach und nach erschließt. Die Ausstellung im Schutzupalast zeigt damit nicht nur schöne Objekte, sondern erzählt auch die Geschichte eines kulturellen Wandels, vom traditionellen Handwerk bis hin zu einer modernen, eigenständigen Formensprache. Die Ausstellung Moderne rumänische Keramik aus der Sammlung des Museums Dr. Nicolae Minovic ist noch bis zum 7. Juni im Bukarester Schutzupalast zu sehen.
Care pe gheață lumea cum surâs, surâs. Sunt fetele furtuna care coboară luna pe pământ, pământ. Sunt fetele chemarea
mereu îmbrățișarea unui țări. Sunt fetele din soarea, petalelor din floarea univers. Floare din floare, iubita mea ca pe o minune te aștept. Floare din floare, ți-am pregătit lumina mea de lângă piept. Lumina mea de lângă piept. Sunt fetele un suflet din lacrima și zâmbet ca un dor, un dor. Sunt fetele pădurea ce apără iubirea fără sol, nesol. Sunt fetele cuvinte, abecedare sfinte luminând. Sunt fetele solia și purului bucuria luminoi. Floare din floare, iubita mea ca pe o minune te aștept. Floare din floare, ți-am pregătit lumina mea de lângă piept. Lumina mea de lângă piept. Floare din floare, iubita mea ca pe o minune te aștept. Floare din floare, ți-am pregătit lumina mea de lângă piept. Lumina mea de lângă piept. Sunt fetele furtuna care coboară luna pe pământ.
Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International mit unserer Rubrik Neue Heimat, neues Leben, verfasst von Hildegard Ignatescu. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung Ihres Beitrags. Elvis Dala stammt aus Nigeria und hat in Rumänien in Constanța Seeverkehr und Meerestechnik studiert. Dort hat er auch einen Masterabschluss in demselben Bereich gemacht. Er hat auch einen Abschluss als Friseur und arbeitet jetzt als Einkäufer bei einem multinationalen Unternehmen in Bukarest. Er erzählt uns, wie er hierher kam und warum er sich für Rumänien entschieden hat.
De fapt, nu am selectat România. România mi-a selectat.
Eigentlich habe ich mir Rumänien nicht ausgesucht. Rumänien hat mich gewählt. Ja, ich hatte ein Programm in Nigeria, ein Stipendium, und ich kam 2013 im Dezember hier an. Ich habe 4 Jahre lang an der Maritimen Universität von Constanța studiert. Danach habe ich einen Masterabschluss gemacht und bin dann nach Bukarest gezogen, um einen Job zu finden. Denn die Marine ist nichts für mich. Ich möchte eine Familie haben. Ich möchte nicht weit weg von ihr sein. Und so habe ich eine Veränderung vorgenommen. Ich habe in einem Salon in Bukarest gearbeitet. Ich war dort etwa 2-3 Jahre lang Friseur. Nach der Pandemie und danach hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei dem Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, und ich wurde ausgewählt. Ich fing ganz einfach an, ganz einfach. Ich war Einkäufer für die Europäische Union, den Nahen Osten und Südafrika. Dann habe ich die Rolle gewechselt und bin jetzt für die globale Beschaffung zuständig. Was hat ihn hierher gezogen? Wusste er etwas über Rumänien, bevor er hierher kam? Wie alt war er damals? Ich war 19 Jahre alt, als ich hierher kam. Eigentlich wollte ich auf die Philippinen gehen, aber die Schule änderte das Ziel in Rumänien. Deshalb sage ich, Rumänien hat mich ausgewählt. Zunächst einmal war es seltsam mit dem Schnee, mit dem Wetter. Ich hatte noch nie in meinem Leben Schnee gesehen und es war sehr interessant für mich. Das gleiche gilt auch für die Sprache. Selbst jetzt fällt sie mir noch schwer. Aber ich habe gelernt. Ich habe vom Taxifahrer gelernt. Ich habe mit meinen Freunden und in der Schule gelernt. Und jetzt ist Rumänien sehr, sehr interessant für mich, weil ich jeden Tag viel über das Land gelernt habe und gesehen habe, dass die Menschen hier sehr, sehr gastfreundlich sind. Ich war in Bulgarien, ich war in den Vereinigten Staaten, aber hier gibt es Menschen, die ein Herz für ihr Land haben. Sie interessieren sich für die anderen, sie denken an die anderen. Während der Pandemie war ich sogar sehr beeindruckt, als wir in die Isolation gingen und die Menschen uns sehr unterstützt haben. Dann kam der Krieg in der Ukraine und ich war sehr beeindruckt, dass die Menschen sehr offen waren, der Ukraine zu helfen. Ich war sehr beeindruckt, dass Rumänien sehr liebevoll war. Was mag Elvis Tala hier sonst noch?
Îmi place sarmale. Îmi place să văd țara.
Ich mag das Gericht Sarmale, das Land zu sehen, zu reisen. Ich mag es, in die Stadt zu gehen, wo die Leute feiern. In Rumänien ist es schön zu feiern. Ich war zum ersten Mal auf einer Hochzeit und ich wusste nicht, dass die Hochzeit die ganze Nacht dauert. Als ich dort ankam, blieb ich 3 oder 4 Stunden und fragte, wann ist das zu Ende? Und sie antworteten mir, hat Ihnen das niemand gesagt? Sie endet erst um 6 Uhr morgens. Und ich war überrascht. Bis 6 Uhr morgens? Ja, ich habe viel getanzt, zu viel gegessen, getrunken und es war wunderbar. Elvis Tala ist auch in andere Städte Rumäniens gereist und erzählt uns seine Eindrücke.
Da, doar un pic. Am fost la Brașov, Ploiești.
Ich war in Brașov, Ploiești und neben Constanța war ich auch in Cluj, Iași, Timișoara und Miercurea-Ciuc. Und ich war überrascht, weil dort ungarische Flaggen hissten. Und ich dachte, ich hätte Rumänien verlassen. Und mein Freund sagte mir, nein, wir sind in Rumänien, nicht in Ungarn. Aber es hat mir gefallen. Gibt es etwas, das ihm an Rumänien weniger gefallen hat oder das er gerne ändern würde? Was besser sein könnte, ist die Tatsache, dass ich gesehen habe, dass die Menschen in Rumänien sehr offen und sehr freundlich sind. Aber zwischen euch ist es anders. Für mich ist es interessant, es ist wunderbar, es hat mir sehr gefallen, aber ich weiß, dass die Menschen mir gegenüber offener sind, weil ich ein Ausländer bin. Und das ist gut, aber man muss auch offener füreinander sein. Wir fragten Elvis Tala, ob er in all der Zeit, seit er weg war, wieder in Nigeria gewesen sei. Eigentlich war ich in den letzten 10 Jahren nur einmal dort. Es war gut, ich habe meine Mutter, meine Brüder und Schwestern besucht. Mein Bruder war auch hier vor etwa 2 Jahren. Ich möchte nächstes Jahr im Dezember mit ihm zurückkehren, um bei seiner Familie zu sein und dann kommen wir wieder hierher zurück. Was vermisst er dort und was würde er gerne von Rumänien mit nach Nigeria nehmen?
Mâncare.
Das Essen. Ja, das Essen, das Essen. Und meine Mutter gewissermaßen. Eigentlich ist das hier schon mein Zuhause. Ich fühle mich wohl mit den Menschen und der Kultur. Es ist wirklich wie zu Hause. Hier habe ich gesehen, dass die Menschen sehr an Politik interessiert sind und dass sie Ausländer einbeziehen, dass sie sie verstehen wollen. In meinem Land ist das nicht wirklich so. Es ist viel komplizierter. Ja, ich weiß, dass es für jedes Land schwierig ist, aber das ist es, was ich gesehen habe, was sehr vorteilhaft ist. Und wenn es in Nigeria so wäre, dann wäre es besser. Die Menschen hier engagieren sich und nutzen die politischen Instrumente. Sie wissen und wollen verstehen, was die Machthaber tun. Und das ist sehr gut.
Sie hören Radio Rumänien International.
Floare de colț, ne-ai ocrotit ne-ai dat un rost. Iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti că a fost odată Iris. Iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti că a fost odată Iris.
Iris ist eine der beliebtesten Rockbands Rumäniens, eine Legende der einheimischen Musikszene, die seit 1977 bis heute ihr Publikum treu geblieben ist und im Laufe der Zeit immer neue Fans gewonnen hat. Die heutige Musiksendung widmen wir also der Rockband Iris. Gegründet wurde die Band 1975 von Nuzu Olteanu Gitarre, Emil Lechințeanu Bass und Nelu Dumitrescu Schlagzeug. Nach 6 Monaten intensiver Proben gaben sie im selben Jahr ihr Debüt vor 6000 Zuschauern auf der Bühne des Palastsaals in Bukarest. Das war der Beginn einer musikalischen Geschichte, die bis heute andauert. Die Band hat zahlreiche Besetzungswechsel durchlaufen, repräsentative Bandmitglieder bleiben jedoch Nuzu Olteanu und Adrian Ilie, Gitarristen, und Cristi Minculescu als Leadsänger. In den folgenden Minuten hören wir uns den Song Nummer Uita an, Vergiss mich nicht.
Să nu mă uit noapte doar iubirea mea. Se așteaptă noapte doar iubirea mea. Când verile mă dor, îți las un râu de flori să-mi amintească ochii tăi, să-mi te aducă poate vrei. Dacă anii se vor risipi în viața mea, lăsând în urmă doar privirea ta,
betrat die rumänische Musikszene mit einem rohen, aber lebhaften Sound, inspiriert von den Bands Deep Purple, Led Zeppelin und Uriah Heep, zu einer Zeit, als Rumänien unter einem kommunistischen Regime stand und der Zugang zur internationalen Musik ziemlich eingeschränkt war. Iris gelang es jedoch, mit der Energie und Intensität jedes Konzertes die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen. Am Anfang spielten sie in kleinen Clubs und Kulturhäusern, wo das Publikum zwar nicht sehr zahlreich war, die Fans aber äußerst begeistert. Jedes Konzert war wie ein kleines Fest und Iris schaffte es, eine elektrisierende Atmosphäre zu schaffen, immer mehr Fans zu gewinnen und dank ihrer Leidenschaft für Musik schnell zu einer der vielversprechenden Rockbands Rumäniens zu werden. Sie waren immer auf der Suche nach einem Sound, der ihre Persönlichkeit widerspiegelte. Und zum Schluss der heutigen Musiksendung hören wir uns den Song Vals, Walzer.
Știi iubirea mea toată, fierbinți. Le-am culăs ca o dorință, atingerea ta, mai presus de uitare, ești viața mea.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International. Wir beginnen mit einem Fragment aus der Kulturrubrik.
Zwischen historischen Maschinen und technischer Pionierarbeit öffnet sich in Bukarest derzeit ein Blick ins All. Im Museum National Technik Professor Dimitrie Leonida ist mit Event Horizon eine Installation zu sehen, die Besucherinnen und Besucher mitten hineinführt in eines der rätselhaftesten Phänomene des Universums, schwarze Löcher. Entwickelt wurde die Arbeit vom Studio H3. Zwei holographische Projektionsflächen und präzise abgestimmte Bilder erzeugen die Illusion eines schwebenden, fast dreidimensionalen Körpers. Eine sinnliche Erfahrung zwischen Kunst und Astrophysik. Die Installation Event Horizon macht wissenschaftliche Extreme sichtbar. Enorme Gravitationskräfte, verzerrte Materie, gekrümmtes Licht. All das wird hier in eine visuelle Sprache übersetzt, die auch ohne physikalisches Vorwissen zugänglich ist. Der Eindruck, ein Objekt, das frei im Raum schwebt und sich ständig verändert, fast greifbar und doch immateriell. Wie diese Idee entstanden ist, erklärt Răzvan Pascu, Gründer des Studios H3. Die Idee für Event Horizon kam, als wir uns für das Festival Bright Festival in Florenz beworben haben. Damals haben wir bereits mit Projektionen auf transparente Flächen experimentiert und wollten all diese Versuche in einer Arbeit bündeln. So ist Event Horizon entstanden. Durch die Überlagerung zweier holographischer Screens und die Kontrolle über Inhalte und Rhythmus der Projektionen schaffen wir die Illusion eines Volumens, eines schwebenden Körpers. Wir nennen das einen 2,5D-Effekt. Für das Auge entsteht ein sehr überzeugend reales Bild. Die Arbeit ist Teil einer neuen Ausrichtung des Museums. Mit der Wiedereröffnung des historischen Flügels entsteht eine Verbindung zwischen technischem Erbe und zeitgenössischer Medienkunst. Die Wahl des Themas Schwarze Löcher kommt dabei nicht von ungefähr. Wir haben uns für Schwarze Löcher entschieden, weil uns Themen rund um Weltraum und Universum sehr beschäftigen. Viele unserer Arbeiten beziehen sich auf astrophysikalische Phänomene. Außerdem gab es 2019 das erste Bild eines schwarzen Lochs. Das hat uns stark beeinflusst. Und auch der Film Interstellar von Christopher Nolan hatte großen Einfluss auf uns. Wir verstehen uns ein bisschen als Teil des Space Teams. Wir verfolgen die neue Ära der Raumfahrt mit großer Begeisterung. Das ist unsere künstlerische Form, diese Faszination auszudrücken. Doch wie lässt sich ein so komplexes, kaum vorstellbares Phänomen überhaupt in eine visuelle Installation übersetzen? Wir versuchen, das schwer vorstellbare Phänomen der schwarzen Löcher zu übersetzen, indem wir uns fragen, was empfinden wir dabei? Wohin führt uns dieses Konzept? Wie können wir bestimmte Effekte sichtbar machen? Und nicht nur visuell, auch der Klang spielt eine wichtige Rolle. Die Installation ist bewusst als immersive Erfahrung gedacht, als Zusammenspiel von Bild und Ton. Besucherinnen und Besucher sehen, hören und spüren eine Art synästhetisches Erlebnis. Die holographischen Screens lassen die Projektionen den ganzen Raum einnehmen. Man erlebt metaphorisch die Annäherung an ein schwarzes Loch, mit all den Effekten auf Licht, Materie und Wahrnehmung.
Alex Sterescu mit einem Fragment aus der Kulturrubrik von Samstag. Wir spazieren weiter und kommen zu der Rubrik Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt an.
Der Schutz der biologischen Vielfalt und der sensiblen Lebensräume im Süden Rumäniens bekommt eine völlig neue Dimension. Grund dafür ist der Ausbau der Ökotourismusroute Via Danubiana. Vor kurzem wurde im Kreis Teleorman ein 110 Kilometer langes Teilstück dieses Weges fertiggestellt. Es verbindet rund 50 natürliche, kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten direkt entlang der Donau. Da der Fluss zahlreiche Naturschutzgebiete durchquert, legt das Projekt größten Wert darauf, ein striktes Gleichgewicht zwischen dem Naturerlebnis für Besucher und dem reinen Naturschutz zu wahren. Die Initiative setzt voll und ganz auf einen sanften, nicht invasiven Tourismus. Der Weg ist speziell dafür konzipiert, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder vom Wasser aus mit dem Kajak erkundet zu werden. So bleibt der menschliche Fußabdruck im Ökosystem minimal. Jüngste Erkundungen in der Gegend haben noch einmal unterstrichen, wie wichtig Regionen wie das Naturschutzgebiet rund um den Suchaya-See, das Mikrodelta des Kalmazui-Flusses oder das Gebiet zwischen Corabia und Turnu-Mogurele für die Ökologie sind. Um den Umweltschutz direkt vor Ort zu verankern, wurden auch die lokalen Gemeinden aktiv mit einbezogen. Sie halten zum Beispiel bei großen Müllsammelaktionen in den Grünanlagen mit. Die Via Danubiana ist aber viel mehr als nur eine Wanderroute. Sie bietet die Chance, unsere Beziehung zur Donau völlig neu zu entdecken. Ein Ort, an dem die Artenvielfalt und das kulturelle Erbe erst dann einen echten Mehrwert für die Menschen vor Ort schaffen, wenn sie voll und ganz respektiert werden. Das erklärt auch Doru Mitrana, der Vorsitzende der Umweltorganisation Mai Mult Verde. Wenn wir über das Naturerbe sprechen, war die reiche Natur entlang der Donau wohl unsere größte Inspirationsquelle hier im Kreis Teleorman. Es gibt hier nicht weniger als 5 Schutzgebiete von gemeinschaftlicher oder sogar überregionaler Bedeutung. Für all diese Naturschätze gibt es unzählige Touristen aus dem In- und Ausland, die gerne bereit wären, für einen Besuch zu bezahlen. Wir wollen diese Besucher natürlich anlocken, aber es ist absolut entscheidend, dass dieser Tourismus verantwortungsvoll abläuft, ohne die Umwelt zu zerstören. Die vielleicht schönste Überraschung während unserer Planungsphase war übrigens eine Entdeckung im Kreismuseum. Dort gibt es einen römischen Reiterhelm. Wir hoffen sehr, dass wir eine Nachbildung dieses Helms anfertigen können, um sie als Souvenir anzubieten. So wie alle großen Städte ihre eigenen typischen Andenken haben, glauben wir, dass solche römischen Helme ein tolles Aushängeschild für den Kreis Teleorman sein könnte. Um die Via Danubiana in Zukunft noch weiter auszubauen, haben die Initiatoren klare Pläne. Sie wollen neue Partner aus der Privatwirtschaft gewinnen und das Projekt in staatliche Umwelt- und Regionalentwicklungsprogramme sowie in europäische Fördertöpfe integrieren. Durch diese weitreichenden Schritte ist die Via Danubiana längst nicht mehr nur ein touristischer Ausflugsort, sondern ein aktives Werkzeug für den Naturschutz geworden. Ob die Initiative langfristig erfolgreich ist, wird sich an einem entscheidenden Punkt zeigen.
Adina Olaru mit einem Ausschnitt aus Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt von Montag. Und weiter bringen wir unser Geschichtsmagazin.
Nach 1945 wurde die Frauenbewegung in Rumänien der Politik des kommunistischen Regimes untergeordnet und es war die Ideologie, die vorgab, was zu tun sei. Während die Maßnahmen des Regimes zur Unterstützung von Frauen in Not und Leid propagandistisch ausgeschlachtet wurden und in der Realität nur begrenzte Wirkung hatten, erlitten andere Frauen die schlimmsten Verfolgungen. Sie saßen in Gefängnissen als politische Häftlinge ein und ihre Familien wurden verfolgt und marginalisiert. Im kommunistischen Rumänien gab es eine Institution, die sich mit den Problemen der Frauen befasste. Tania Lovinescu arbeitete dort und erinnerte sich in einem Interview von 2003 mit dem Zentrum für mündlich überlieferte Geschichte des rumänischen Rundfunks an die Aktivitäten dieser Frauenorganisation.
Această instituție, care s-a numit cândva UFDR, Consiliul Femeilor, care a avut poate și păcate, a făcut alfabetizarea, a făcut despăducherea, pardon pentru cuvânt, dar nu am altă posibilitate să folosesc cuvântul.
Diese Institution, die sich Union der demokratischen Frauen Rumäniens nannte, hatte vielleicht auch ihre Schattenseiten und Fehlschläge, aber sie hat Alphabetisierung betrieben. Sie hat Entlausungsaktionen durchgeführt. Entschuldigen Sie das Wort, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Sie hat gegen die Krätze gekämpft. Sie hat Seife aufs Land gebracht. Das heißt, es war eine Gruppe von Menschen, die ich nicht kannte. Sie waren schon vor mir da gewesen, in den Jahren 44, 45. Sie haben zum Beispiel auch die Adoption von Kindern in der Zeit der Hungersnot von 1946 bis 47 für Leute aus der Partei und Staatsführung möglich gemacht. Anstatt auf den Feldern in der Moldau vor Hunger zu sterben, wurden diese Kinder zu Töchtern und Söhnen von Parteibonzen.
Es war Sorin Georgescu mit einem Fragment aus dem Geschichtsmagazin von Montag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder.
Und damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite. www.rri.ro lautet die Adresse. Wir freuen uns auch jedes Mal über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Sie erreichen uns am schnellsten per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Mein Name ist Alex Terescu, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen, Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.